Liebe Frau Klinger, ganz herzlichen Dank für die ganz reizenden Einführungsworte. Und ich möchte auch Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen hier vom Institut ganz herzlich Dank sagen, dass ich auf diese Weise die Möglichkeit bekommen habe, an dem Patoschka-Projekt zu arbeiten, aber insbesondere auch solche Dinge zu machen, wie ich es heute Abend versuchen möchte. Ich betone, es ist ein Versuch, meine Damen und Herren. Also es ist so etwas wie ein Work in Progress, das ich Ihnen hier vorstelle. Es ist keinesfalls etwas Abgeschlossenes, sondern eher ein Experiment. Wie Cornelia Klinger schon erwähnt hatte, wird mein Vortrag drei Teile umfassen. Und im mittleren Teil, damit es nicht allzu langweilig und abstrakt wird, wollen wir uns dann ein paar Bilder ansehen. Ich hoffe, dass ich auf diese Weise dann auch die Thesen, die ich zunächst formulieren werde, auch etwas anschaulicher machen kann. Nahezu schon zum Klischee geworden ist das Erstaunen westlicher Besucher darüber, dass Japan ab Ende des 19. Jahrhunderts die Errungenschaften westlicher Wissenschaft und Technik nicht nur übernahm und in vielen Bereichen perfektionierte, sondern dabei auch die eigene Kulturtradition weiter bewahrte. Noch heute hat man nicht den Eindruck, als würde in Japan westliche Lebensart althergebrachte Verhaltensweisen ganz verdrängen oder sich mit ihnen mischen. In Japan besteht dies alles vielmehr nebeneinander. Beispielsweise westliche Formen der Geschäftsabwicklung im Berufsleben neben überlieferten Gepflogenheiten im privaten Bereich und dort etwa das mit Tatami, den Reismatten, ausgelegte Zimmer neben Zimmern, die in einem westlichen Stil eingerichtet sind. Gerade dies aber, das Nebeneinanderstellen von eigentlich Heterogenem, ist selbst eine japanische Eigenart und hat seine lange Geschichte. So kann man etwa in buddhistischen Tempeln auf einen Shinto-Schrein treffen, der, ohne dass dies jemand als Bruch oder gar als eine Verletzung empfände, einfach dazugestellt wurde. Im Folgenden möchte ich die These entwickeln, dass das Spezifische japanischer Kultur in diesem Vermögen besteht, nicht zu homogenisieren, sondern Unterschiedliches nebeneinander bestehen zu lassen. Damit unterscheidet sich japanische Kultur frappant von westlicher Lebenseinstellung, die im Grunde stets dazu tendiert, Eindeutigkeit herzustellen. Es wird jedoch zu fragen sein, was diese Heterogenität letztlich vermittelt, da sie doch innerhalb einer Kultur auftritt und dieser somit ein unverwechselbares Gesicht verleiht. Diese These soll durch konkrete Zeugnisse verdeutlicht und, wie ich hoffe, belegt werden. Dabei geht es mir letztlich nicht darum, das Eigentümliche der japanischen Kultur zu beschreiben. Das Ziel ist vielmehr die Analyse von Erlebnisstrukturen, die eine Grundauffassung im Umgang mit dem bewirken, was den eigenen Umkreis übersteigt. Eine andere Auffassung, als sie in westlichen Traditionen vorfindlich ist. Für die im Rahmen dieses Vorhabens zu leistende Herausarbeitung einer solch anderen Grundauffassung dienen Formen der japanischen Kultur somit als Beispielmaterial. Wie schon angedeutet, gehe ich in drei Schritten vor. Zum Zweck der Kontrastierung charakterisiere ich zunächst kurz den europäisch-westlichen Stil, das Verhältnis von eigenem und Fremden zu bestimmen. Im Anschluss daran suche ich anhand konkreter Beispiele zu belegen, dass in japanischer Kultur dieses Verhältnis auf andere Weise umgesetzt wird. Und abschließend versuche ich, eine Interpretation dieser Eigentümlichkeit zu geben. Nun also zum ersten Teil. In der Haltung anderem gegenüber, solchem, das den eigenen Umkreis übersteigt, reflektiert westliche Mentalität vor allem zwei grundlegende Typen. Der erste Typus setzt das eigene als verbindliches Maß für alles an. Diese Haltung ist bekannt als Dogmatismus oder Fundamentalismus. Der zweite Typus sucht mit der Installierung einer dritten Ebene, die weder nur mein noch nur dein, weder nur eigenes noch nur das andere ist, eine höhere Instanz zu etablieren, die gegenüber kulturellen Differenzen erhaben sein will. Dieser zweite, mit der Stiftung von europäischer Philosophie und Wissenschaft im antiken Griechenland hervorgebildete Typus wird gemeinhin als Universalismus bezeichnet, mit der Ansetzung eines kulturelle Ausdifferenzierungen übersteigenden Niveaus werden hier kulturelle Differenzen homogenisiert. Die beiden genannten Typen sind jedoch nicht so unterschiedlich, wie sie auf den ersten Blick hin erscheinen mögen. Dogmatismus und Fundamentalismus zeigen proto-universalistische Züge, sofern sie das nur eigene für alles setzen. Universalismus hat mit dem Dogmatismus die Verabsolutierung einer Sinnebene gemeinsam. Und hinzu kommt, dass der Universalismus mit seiner Verwurzelung in einer bestimmten Kultur, Griechenland, Europa, auch das Signum des Fundamentalismus, die Verabsolutierung der Sinnerfahrungen nur einer Sondergemeinschaft an sich trägt. In diesem Sinn vermochte westliche Wissenschaft zwar von einzelnen Zwängen zu befreien, überwand aber nicht den Fundamentalismus als solchen, sondern verstärkte ihn noch. Mit dem Universalismus eng verknüpft, der doch ihn erst ermöglicht und sozusagen seine Kehrseite, ist der Relativismus, die Auffassung, dass es in Anbetracht der Heterogenität kultureller Ausprägungen kein verbindliches Maß gebe. Der Relativismus verdankt sich in zweifacher Weise dem Universalismus. Einmal ideengeschichtlich, insofern die relativierende Betrachtung unterschiedlicher soziokultureller Systeme ihre homogenisierende Gleichschaltung voraussetzt, und zum anderen rein sachlich, da auch für den Relativismus alles einem Gleichen untersteht, gleich relativ ist. Das 20. Jahrhundert brachte verfeinerte Spielarten beider Typenbildungen hervor. Ich erwähne hier nur zwei Beispiele. Das Denken Martin Heideggers scheint mir in einer Kritik wissenschaftlich-technischer Homogenisierungsmechanismen den Typus eines zurückgenommenen Fundamentalismus zu propagieren. Heidegger machte mit dem Fundamentalen ernst. Bezugspunkt wird hier in der Tat das eigene und nur dieses. Das Maß der Welterschließung ist ein jeweils besonderes. Jede Sozietät besitzt ihre genuine Sorgegestalt oder, wie der spätere Heidegger formulierte, die ihr jeweils eröffnete Wahrheit des Seins. Der homogenisierende Grundzug des Fundamentalismus, das eigene für alles zu setzen, ist mithin ausdrücklich zurückgenommen. Dies hat aber zur Folge, dass die Aktivität einer Sozietät darin gipfelt, lediglich das Maß ihres Umkreises sich anzueignen. Begegnungen mit dem anderen enden so bestenfalls in aporetischen Situationen, wie Heideggers Gespräch mit einem Japaner zeigt. Zwar spricht es für die Konsequenz von Heideggers Ansatz, wenn er sich darauf beschränkt, die Verwirklichung der Identität des eigenen, also die Identität Europas, für ihn einzufordern. Andererseits schleicht sich auch hier noch ein homogenisierender Zug ein, wenn Heidegger die kulturelle Differenz als eine solche festschreibt, die doch das Wahrheitsgeschehen der Sprache konstituiert ist. Die Sprache als das Haus des Seins strukturiert die Pluralität, die Häuser des Seins. Mit dieser logozentrischen Ausrichtung setzt er stillschweigend das Maß eines Kultursystems, nämlich Europa, mit Kulturbildung und Vermittlung überhaupt gleich. Demgegenüber betreibt Hans-Georg Gadamer eine gemäßigte Form des Universalismus. Seine hermeneutische Theorie der Verschmelzung von Horizonten setzt voraus, dass Vermittlung aufgrund einer Leistung erfolgt, die Eigenes und Fremdes homogenisiert. Gemäßigt ist dieser Universalismus insofern, als er auch dem anderen das Recht zubilligt, bei der Ausbildung des neuen, homogenen Horizontes entscheidend mitzuwirken. Offenbar tut sich Europa überaus schwer mit einer Kulturtheorie, die den Gegensatz von Abgeschlossenheit einerseits, verschmelzender Homogenisierung andererseits hinter sich gelassen hat. Einen Gegensatz, der ohnehin ein nur relativer ist, denn beiden Typen liegt, wie erwähnt, die Voraussetzung zugrunde, dass sie die Herstellung von Identität intendieren. Ich komme dann zum zweiten Teil. Das Material, auf das ich mich nun beziehen möchte, umfasst Zeugnisse ästhetischen Empfindens in Japan. Für die Freilegung von Erlebnisstrukturen halten künstlerische Erzeugnisse stets ein reichhaltiges Reservoir bereit, denn in ihnen verdichtet sich die Eigenart alltäglichen Verhaltens. Wenn unsere These zutrifft, dass das spezifische japanische Kultur in dem Beisammenseinlassen von an sich Heterogenem besteht, muss dieser Grundzug in künstlerischen Dokumenten und in Dokumenten des Alltags aufzudecken sein. Ja, mehr noch. Es sollten die Elemente ausfindig zu machen sein, mit denen sich dieser Grundzug aufbaut. Die Zeugnisse ästhetischer Wirklichkeitsbewältigung könnten so noch die Bedingungen der Möglichkeit dieses Grundzugs verraten. Daher gehen wir methodisch so vor, dass wir anhand des Bildmaterials Strukturelemente herausstellen, die als konstitutiv für diesen Grundzug ihn auf konkretere Art und Weise plausibel machen können. Diese Strukturelemente betreffen als ästhetische die Erfahrung von Räumlichkeit. Diese Räumlichkeit ist freilich nicht identisch mit dem Raum, den ich durchschreiten, den ich einrichten, ästhetisch gestalten oder aber geometrisch vermessen kann. Räumlichkeit besagt die Weise, wie Bewusstsein mit dem Raum, in dem ich Bewegungen vollziehen kann, schon verflochten ist. Räumlichkeit kündet somit untrennbar von der durch meinen Leib vermittelten Art aufzufassen und zu agieren, wie von der Beschaffenheit des Raums, der das Bezugnetz meiner Auffassungen und Aktionen ist. Der ästhetisch gestaltete Raum im Medium des Papiers, der Bühne oder im Innen und Außen eines Hauses zum Beispiel, ist direkter Reflex einer Räumlichkeit, sozusagen die sich nach außen wendende Liaison von Raumvorgabe und Raumerleben. Aus diesem Grund ist das ästhetisch gestaltete Zeugnis für die Art und Weise derjenigen Räumlichkeit, in welcher der so Gestaltende lebt. Denken wir daran, dass das Verhältnis von eigenem und anderem auch und in erster Linie ein räumliches im Sinne jener Räumlichkeit ist, das eigene markiert ein Hier, das andere ein Dort, dann hinterlassen ästhetische Gebilde auch Spuren für die Auffassung, in der das Verhältnis von eigenem und anderem jeweils erschlossen ist. Zeitgleich mit der Stiftung europäischer Philosophie und Wissenschaft erfolgte im bildnerischen Bereich die Eroberung der Tiefe. In der Tempelarchitektur griechischer Klassik wurden Wände durchbrochen und Tempel nur noch von Säulen getragen, die schon von außen den Blick auf ein in der Tiefe des Raums beheimatetes heiliges Inneres freigeben. Diese Freigabe ist nicht nur eine Näherung, sondern vielleicht mehr noch eine Entfernung. Denn nun ist eine Dimension erschlossen, die das Innerste ins Auge fassen lässt und es zugleich dem direkten Kontakt entzieht, die aber auch den Bezug zu ihm räumlich kanalisiert und in der Differenz von Sehen und Erlangen sowie der Wegweisung des Erlangen-Könnens eine neue Zeitlichkeit konstituiert. Auch Körper treten aus der Fläche, erst als erhabenes Relief, dann als Vollplastik, die zunehmend in sich selbst an Tiefe, das heißt an perspektivischer Dimension und Realistik gewinnt. Diese Entwicklung kulminiert in der Entdeckung der Perspektive und Zentralperspektive, wie sie in der pompejanischen Kunst schließlich auch die Malerei erfasste. Die Einführung der Tiefe im an sich Flächigen ist letzter Ausdruck des Triumphs einer Räumlichkeit, die sukzessiv den Raum erobert. Das Räumlichkeitselement der Tiefe ist der räumliche Ausdruck für eine Homogenisierungsleistung, die sich alles Differente unterwirft. Wie der Drang in die Tiefe im Fluchtpunkt der Zentralperspektive seine Erfüllung findet, so ordnet die Prima Causa die Vielfalt der Weltdinge und bereitet ihre Unterwerfung vor. Der Tiefenfluchtpunkt ist das absolute Auge, das im Überblick Differentes homogenisiert. Zugleich reflektiert die bildnerische die allgemein kulturelle Entwicklung auch darin, dass mit der homogenen Verankerung eine Vielzahl von Relativismen, von Perspektiven erschlossen wird, die wie alle Perspektiven darin homogen sind, dass sie stets auf einen Fluchtpunkt hin angelegt sind. Wie nun in Japan. Als grundlegendes Räumlichkeitselement begegnet hier nicht die Tiefe, sondern die Breite. Ja, es entsteht oftmals der Eindruck, als würde alles versucht, um dem ästhetischen Eindruck keine Raumtiefe zu verleihen, wie sie für das europäische ästhetische Empfinden so konstitutiv ist. Dies wird gerade dort deutlich, wo japanische Ästhetik auch die Perspektive verwendet, sie jedoch nicht von einem Fluchtpunkt organisiert sein lässt. Die Bevorzugung der Breite äußert sich in dem Bestreben, Arrangements in einem Nebeneinander, vertikal oder horizontal, vorzunehmen. Das Medium hierbei ist und bleibt die Fläche, das Organisationsmoment, die Linie. Nun möchte ich Ihnen gerne ein paar Bilder vorführen, wo wir das konkret am Material verifizieren können. Ich hoffe, verifizieren können, wo es zumindest etwas deutlicher wird, was ich jetzt einführend gesagt habe. Ich habe das jetzt in 5 Teile unterteilt. Und zwar gehe ich aus von der Darstellung der menschlichen Person. Das würde der erste Teil sein. Das wird uns sozusagen die Möglichkeit verschaffen, ein paar Grundmomente, auch im Prinzip bereits festzustellen. Dann gehe ich über zur Darstellung der Person und der Personen im Raum, um dann schließlich zur Gestaltung des Raumes selbst, des Innenraumes zu kommen, dann der Außenräumlichkeit, also des Hauses von außen, um dann schließlich bei der Gestaltung der Natur zu enden. Also in dem Sinne ein ganz kleiner Durchgang durch die japanische Ästhetik, wie sie in verschiedenen alltäglichen Bereichen ihre Verwendung gefunden hat. Ich beginne hier mit einem Bild. Es sind übrigens Bilder, die Sie sicher größtenteils kennen werden. Ich beginne mit einem Bild von Harunobu, das Kostüm einer Dame aus der Fujiwara-Zeit. Das ist Mitte des 18. Jahrhunderts, also aus der Hochzeit des japanischen Farbholzschnittes. Und ich möchte jetzt versuchen, Ihre Aufmerksamkeit auf ein paar Grundmomente zu lenken. Letztendlich auf das Grundmoment, das ich mit der Breite schon angesprochen habe. Wenn wir die Figur betrachten, und das ist nur, wie gesagt, ein Beispiel, wir könnten viele andere Beispiele auch dazu heranziehen, es fällt auf, dass die Person fast von ihrem Kleid erdrückt wird, könnte man sagen. Das Kleid sieht aus wie eine Verpackung. Es besagt aber keine Verpackung, würde ich meinen. Es besagt nicht Umhüllung, sondern es besagt überhaupt kein Außen, das Kleid kein Außen, das ein Innen den Leib tragen würde. Um das zu verifizieren, würde ich meinen, dass Körperpartien, die hier nur ganz spärlich zu sehen sind, wie die Kleid selbst in ähnlicher Weise gestaltet werden. Es gibt kein fundamentales gestaltungsunterscheidendes Merkmal, wie einerseits Kleidung, wie andererseits Körperteile gestaltet werden. Das würde also eine erste Feststellung sein, dass wir, obwohl das auf den ersten Blick so nahe liegt, obwohl es aussieht wie eine Verpackung, das Kleid als eine Verpackung, es doch wohl nicht als eine solche gedacht ist. Und die zweite Feststellung, da möchte ich Sie darauf lenken, dass das Kleid, die Darstellung des Kleides eben keine Tiefe hat. Es ist alles in der Breite entwickelt. Es fällt die Flachheit, die Unkörperlichkeit der Kleidung auf. Und gerade das so scheinen, dass die Kleidung eine fundamentale Unkörperlichkeit ist, kann zu dem Schluss verleiten, dass sie eben nur Verpackung ist. Aber der Schein der Verpackung resultiert aus der Art der Darstellung, die hier die Flachheit, die Flächigkeit betont. Und es ist dann eben nicht nur das Kleid, das so dargestellt wird, sondern auch die Körperpartien. Auch diese sind ebenso flächig dargestellt. In dem Sinne also, zusammengefasst gesagt, gibt es keine Differenz von Hülle und Inhalt, von Form und Inhalt oder von Akzidenz und Substanz. Die Person ist nicht etwas, was in der Tiefe der Kleidung einen substanziellen Kern markiert. Dürfte ich das nächste Bild bitten? Ich habe hier 2 Beispiele für Gewänder. Bei den Gewändern, die jetzt hier natürlich in der Fläche liegen, das kommt dazu, wird das besonders offensichtlich, eine gewisse Untiefe des Gewandes. Aber das fällt auch auf, wenn die Gewänder getragen werden. Auch hier können wir sagen, ist die Linie betont, ist die Flächigkeit betont und ist vor allen Dingen, was den Schnitt der Kleidung anbelangt, ist eine gewisse Rechteckigkeit betont. Und die Betonung des Rechteckes wird uns in japanischer Kultur immer wieder begegnen. Ich möchte also auf solche ganz rudimentären, ich sage jetzt nicht geometrischen, weil das würde schon, denke ich, eine zu große Interpretation sein, auf solche ganz ursprünglichen Gestaltungsmomente hinaus, wie Linie, Fläche und Rechteck. Das nächste Bild bitte. Das ist übrigens ein Zeremonialgewand, um das noch zu sagen, aus dem 19. Jahrhundert, also späte Edo-Zeit. Im nächsten Bild sehen wir ein No-Obergewand. aus dem 17. Jahrhundert, also frühen Edo-Zeit. Und da fällt uns das Gleiche wieder auf, Betonung der Linienflächigkeit, Rechteck, das bis zur Quadratur geht. Was noch weiterhin hier auffällig ist, ist die Gestaltung, dass es so aussieht, als sei das Kleid so etwas wie eine topologische Karte, als wenn es sich um Regionen handeln würde, die da aneinanderstoßen. Die eigentümlichen Farbgestaltungen, die dann abrupt durch die Linienziehung abgeschnitten werden. Regionen, die aneinanderstoßen. So viel zum Kleid. Ich möchte mich dann noch etwas mehr dem Körper widmen. Darf ich um das nächste Bild bitten? Ich habe zwei Bilder von Shavaku. Das ist ein nicht ganz so bekannter Künstler des japanischen Farbholzschnittes. Das sind beides, das, was wir jetzt sehen, und das nachfolgende, sind zwei Kabuki-Szenen. Das ist die Frau eines Samurai. Das und das folgende Bild stammt aus dem Jahre 1794. Und hier sehen wir das Gleiche, auch wenn es hier, das ist übrigens kein Ausschnitt, also das ist ungefähr 1:1 abgebildet. Der Körper, die Gesichtspartie, die ist hier in der Tat im Mittelpunkt, aber auch hier sehen wir das Gleiche. Das Gesicht ist im Grunde genommen genauso flächig und mit demselben Material, mit Linien gezogen, wie auch die Kleidung. Darf ich um das nächste Bild bitten? Ein Detail, das sehen wir dann nochmal ganz deutlich. Wir sehen hier, dass man ja eigentlich genau hinschauen muss, wo der Körper beginnt, wo die Kleidung aufhört. Die Gestaltungsmittel sind die gleichen. Und auch, was wir vorhin an dem Gewand gesehen haben, was ich mit dem Begriff topologische Karte bezeichnet habe, fällt hier auch wieder auf. Nun durch den zufälligen Faltenwurf hervorgerufen, der aber auch durch eine bloße Linienziehung angedeutet wird, nämlich dass wir verschiedene Regionen haben von Gewandteilen, von Körperteilen, dass da und dort ein Stück Gewand hervorschaut, dass wir Flächen haben, die durch Linien abgrenzt sind und in sich sozusagen kleine topologische Orte bilden, die teilweise auch sehr unterschiedlich, farblich, gestalterisch, mit Mustern, ohne Mustern, monochrom versehen sind. Und dann beachten wir noch einmal die Linie vielleicht. Die Linie, sie strukturiert sehr stark, sie trennt ab, sie ist das eigentliche Dominante, möchte ich sagen, und bewegende Moment, aber sie modelliert eigentlich nicht. Und sie wird nicht in Modellationen relativiert. Damit meine ich, sie verschwimmt nicht. Die Linie ist relativ, auch wenn sie mal breiter, mal feiner gezogen wird, ist relativ eindeutig gezogen. Sie verwandelt sich nicht zur Schraffur. Sie bleibt auch in diesem Sinne das eigentlich Dominante, die Gesamtstruktur gliedernde. Darf ich um das nächste Bild bitten? Noch etwas näher betrachtet, hier sehen Sie dann den Unterschied der Linien allein in der Stärke, aber jede Linie hat eine gewisse Kräftigkeit, eine Dominanz, und sie ist immer eindeutig gezogen. Sie wird nicht gestrichelt, sie löst sich nicht in sich selbst auf. Das nächste Bild bitte. Immer noch das gleiche Bild, das die Frau eines Samurai von Shavaku. Ich habe das hier ausgewählt, weil man hier den Haaransatz sieht, der im Grunde genommen genauso mit Linien gestaltet ist, mit Linien und mit Flächen. Wir haben nur eine schwarze Fläche, und die Gestaltung des Haares wird nur dadurch kenntlich, dass die schwarze Fläche ex negativo, könnte man sagen, mit Linien, mit weißen Linien oder mit den freigelassenen Linien versehen wird. Was im Ganzen auffällt, wir haben keine Schattengebung. Also so wenig wie die Linie selber sich auflöst, zur Schraffur wird, so wenig haben wir auch eine Linie, die nun eine Verbindung einginge mit gestalterischen Mitteln, die eine Schattengebung versuchen würden. Eine Schraffur oder eine Tonigkeit, wie auch immer. Wir haben ganz eindeutig abgegrenzte Linien, keinen Schatten. Wir haben Flächen, die aneinander stoßen. Das nächste Bild bitte. Das ist das zweite Bild, Schurke und Held, wieder aus einem Kabuki-Theater, auch wieder von Shavaku, aus dem gleichen Jahr 1794. Nun zwei Personen. Und im Grunde genommen wieder keine Änderung. achten Sie mal darauf, dass man im Grunde genommen gar keine Tiefendimension in dem Bild hat. Natürlich kann man sagen, dass die linke Gestalt vor der rechten Gestalt steht, einfach nur deswegen, weil die Linien der linken Gestalt auf denen der rechten Gestalt gemalt ist. Aber die Linien symbolisieren sie. Sie versuchen erst gar nicht, uns den Eindruck einer räumlichen Tiefe zu vermitteln. Es ist alles wie auf einer planen Ebene dargestellt. Und noch einmal das nächste Bild, bitte. Das ist nochmal ein Ausschnitt. Und dieser Ausschnitt macht das besonders deutlich, weil es ja im Grunde genommen darum geht, dass es zwei Personen sind, die hintereinander stehen. Also wir haben an und für sich eine räumliche Tiefe, wenn wir es ganz genau nehmen. Und wenn wir nur diesen Ausschnitt sehen und gar nicht wissen, um was es sich handelt, könnten wir gar nicht sagen, dass hier eine Räumlichkeit mit im Spiele ist. Es könnte auch nur eine Figur sein, es könnte auch nur eine Ebene sein. Und daraus könnten wir jetzt so etwas wie ein Prinzip formulieren, ein Prinzip, ich möchte es mal nennen, das Prinzip der Schichtung. Die Linie grenzt Flächen ab, die in Schichten erscheinen. Linie und Fläche, das sind die wichtigsten Strukturelemente, und sie organisieren die Bildebene so, dass Schichten erscheinen, die einfach nebeneinander sich befinden. In dem Sinne sind die Schichten, und besagt das Prinzip der Schichtung, eine Betonung der Breite. Also wir haben keine Tiefe, sondern eine Breite. Und in dem Sinne sollte das ein erster Anlauf dienen, meine vorhin nur ganz abstrakt ausgesprochene These etwas mit konkretem Leben zu erfüllen. Ich gehe dann zur Darstellung der Personen im Raum über. Das hat das jetzt das Bild, Bilder waren natürlich auch schon eine Überleitung, weil es im Grunde genommen auch um Darstellungen von Personen im Raum geht. Nur war der Raum als solcher gar nicht fassbar. Der Hintergrund war monochrom. Man muss wissen, dass es Personen sind, die auf einem Theaterstück agieren. Es gibt keinen Hinweis sonst darauf, dass sie in einer, zum Beispiel in einer Kulissenwelt oder Ähnlichem angesiedelt sind. Jetzt das nächste Bild, bitte. Hier haben wir aber so etwas wie eine Darstellung von Räumlichkeit, ein Vorhang. Dame mit Hund, ein frühes Bild des japanischen Farbholzschnittes nach 1640, also 17. Jahrhundert. Und achten Sie auch hier wieder darauf, der Hintergrund ist im Grunde genommen gar nicht existent. Es gibt keinen Hintergrund. Und der Vorhang ist zwar lebendig, es ist wie in einem Moment festgehalten, die Dame schiebt ihn mit der Hand beiseite, aber das Ganze ist trotzdem wie in einer Ebene dargestellt. Bitte das nächste Bild. Erweitern wir einmal sukzessiv jetzt die Menagerie mit mehreren Personen. Vor allen Dingen, um das Prinzip der Schichtung oder der Staffelung zu verdeutlichen. Das ist natürlich auch eine perspektivische Darstellung. Aber es fällt auf, dass eigentlich es eben keine Ausnutzung der Perspektive in Hinsicht auf die Tiefe gibt. Die Perspektive führt nicht in die Tiefe, sondern man hat den Eindruck, als würde diese Gestalten alle aufeinander gestapelt sein. Die weiter hinten liegenden sind kaum merklich kleiner als die davor stehenden, und der monochrome Zwischenraum verstärkt noch den Eindruck, als handelte es sich um einzelne Partien, um Inseln, um Regionen, die aufeinander getürmt sind. Das ist übrigens eine Bildrolle aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, also eine relativ alte Bildrolle. Ich möchte Sie auch noch darauf hinweisen, was uns im Weiteren noch begegnen wird, wie exakt die Linien gezogen sind, also man möchte sagen, sicher mit dem Lineal gezogen sind, das fällt auch immer auf in der japanischen Malerei schon sehr früh, dass man könnte das auch als eine jetzt nun perspektivisch verschobene Betonung des Rechtecks bezeichnen. Darauf werden wir dann noch zu sprechen kommen. Um das nächste Bild möchte ich bitten. Sie haben jetzt hier eine Schichtung, auf eine Aufeinanderstaffelung par excellence, aber das ist bei weitem kein Einzelbeispiel. Es gibt also hunderte von solchen Darstellungen. Das ist eine illustrierte Geschichte des Prinzen Shotoku aus dem 16. Jahrhundert, Sanada-Präfektur. Es ist auch eine Hängerolle. schon die Hängerolle betont natürlich das vertikale Element. Und wir haben hier in der Tat sehr anschaulich, denke ich, die Situation vermittelt, dass eine Geschichte erzählt wird, aber sie ist einfach, die einzelnen Szenen der Geschichte sind aufeinander gestapelt. Sie stehen übereinander, sie sind geschichtet, gestuft, aber es gibt auch hier nichts, das in eine Tiefe führen würde. Sogar die Perspektive, die an und für sich ja in eine Tiefe geleitet, ist hier zwar vorgenommen, aber man hat sogar den Eindruck, als würden die Linien eher auseinanderstreben in der Tiefe als zusammenführen. Also auf gar keinen Fall, so wie es in der europäischen Kunst gemacht wird, dass die Linien sich verkürzen eben und in der Tiefe zusammenkommen. Bitte das nächste Bild. Auch wieder eine illustrierte Geschichte des Prinzen Shotoku, ein Jahrhundert früher, aus dem 15. Jahrhundert. Nun sehen Sie, das ist schon fast jetzt auf die Spitze getrieben. Es ist wie ein Hochhaus, das, in dem uns die Geschichte erzählt wird. Wir haben Stockwerke, wir haben einzelne Regionen, genauso wie bei den Kleidern, wie bei dem Gewand. Wir haben eine Aufeinanderstufung im Horizontalen. Man hat immer gesagt, man hat öfters gesagt, dass das Prinzip des japanischen eher die Vertikalität als die Horizontale, eher das Horizontale als das Vertikale ist. Ich glaube, das ist kein grundlegendes Strukturelement. Wir haben genauso häufig die Betonung eines Vertikalen. Das grundlegende Moment scheint mir eher zu sein eine Stufung, eine Schichtung. So viel zu den Personen im Raum. Dann möchte ich zur Gestaltung des Raumes selbst kommen. Darf ich um das nächste Bild bitten? Jetzt müsste man manche Dias in der Schärfe ein bisschen nachstellen. Ja, danke schön. Das ist ein Zimmer, wie Sie es alle kennen. Auch hier ist das Rechteck wieder betont. Die geraden Linien, nun jetzt übertragen auf den Raum. Und die Fläche natürlich. Fläche und Linie findet sich auch in der Zimmergestaltung wieder. Die Wandflächen sind fast schmucklos, ja monochrom. Die Fläche ist betont, die jedoch aber nicht einfach nur glatt ist. Vom europäischen Standpunkt aus verstehen wir ja Flächen meistens dann als glatte Flächen, wenn wir nur von Flächen sprechen. Aber für den Japaner ist eigentlich die Fläche eben nie nur eine glatte Oberfläche, sondern sie hat in sich eine lebendige Struktur. Das kann man jetzt natürlich nicht genau sehen. Aber wenn man die Wände genauer betrachtet, sie sind auch meistens in diesem Ockerton gehalten, dann sind sie mit Sand aufgetragen. Und bei näherem Blick sieht man die feine Körnung des Sandes. Also die Fläche ist alles andere als eine monochrom glatte, sondern ist in sich eine strukturierte. Man müsste also jetzt eine Nahaufnahme der Wand haben, um das etwas deutlicher machen zu können. Das hat auch einen ganz bestimmten impliziten Grund, ob es jemals so beabsichtigt war, ist eher zweifelhaft, aber es hat auch einen Grund darin, dass die derart aufgeraute Fläche das Licht nicht reflektiert. Und es gibt in der japanischen Kulturtheorie eine Theorie, die sagt, dass, und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, der Schatten eine ganz zentrale Rolle spielt in der japanischen Ästhetik. Und in dem Sinne schon passt es damit gut zusammen, dass Flächen auch nicht reflektieren dürfen. Man darf sich in dem Sinne nicht in Flächen spiegeln, sondern der Blick muss sich in der Fläche gleichsam in der Fläche verlieren. Das nächste Bild bitte. Das sind jetzt nochmal zwei Beispiele, nochmal zwei Bilder. Ein Beispiel, das ist ein berühmtes Wohnhaus eines Philosophen, das ist Nishida Kitaro. Nishida Kitaro ist, man könnte sagen, so der japanische Patochka. Er hat die Phänomenologie in Japan eingeführt. Er lebte von 1870 bis 1945. Er hat die Phänomenologie in Japan begründet und war überhaupt so wie Patochka in der Tschechoslowakei der berühmteste Philosoph des 20. Jahrhunderts gewesen. Das ist sein Wohnhaus in Kamakura südlich von Tokio am Meer, in dem er seine letzten Lebensjahre verbracht hatte. Und er hatte das Wohnhaus, es war davor schon gebaut, aber er hat es ganz nach traditionellen Maßstäben eingerichtet. Und auch hier sehen wir die gleichen Strukturmerkmale. Das ist übrigens sein Schreibtisch, an dem er auch gearbeitet hat. Es ist sehr schlicht eingerichtet. Es gibt kaum Schmuck. Der einzige Schmuck sind Hängerollen mit Schriftzeichen, wie diese hier über dem Schreibtisch. Und ansonsten auch hier wieder diese in Ockertönen gehaltenen monochromen Wände, die das kann man hier dann schon ein bisschen sehen, die keinesfalls irgendwie Licht reflektieren, sondern die eben darin bestehen, dass eine Sandschicht aufgetragen worden ist. Das nächste Bild bitte. Das ist die gleiche Wohnung von der anderen Seite, ein sehr kleines Zimmer. Und sehr typisch sind auch diese Ecken, diese sogenannten Meditationsecken, die in jedem der traditionellen Räume, wir haben das auch in dem ersten Raum gesehen, vorhanden sind. In diesen Ecken hängen dann auch immer Bildrollen und es befindet sich meistens eine Vase darunter, in denen dann auch ein Beispiel für Ikebana angebracht sind. Also all das, was man stereotyp auch von Japan schon gewohnt ist. Das nächste Bild bitte. Das ist jetzt nun ein Bild, das Ihnen etwas die Fenster- und Türfronten, in dem Sinne unterscheidet eigentlich das japanische Haus nicht zwischen Fenster und Tür. Und jede Tür ist Fenster und jedes Fenster ist auch eine Tür, unterscheidet nicht. Die Bespannung der Fenster oder der Tür, die nach draußen führt, ist traditionell aus feinem Reispapier gemacht. Das hat den Effekt, dass das Licht nur gefiltert hereintritt, dass man also im Grunde genommen nicht durchsehen kann, dass aber auch, was wichtiger ist für den Japaner, dass das Licht nicht scharf, nicht direkt einfällt, sondern auch hier wieder die Betonung des Schattens, dass es ein gedämpftes, ein diffuses Licht verbreitet. Auch das wieder ist eine Entsprechung zu der Behandlung der Wandflächen, die eben auch kein Licht reflektieren will. Und so wollen hier auch die bespannten Flächen, mit Reispapier bespannten Flächen, kein Licht einlassen. Das nächste Bild bitte. Ich habe jetzt noch ein paar Großaufnahmen von diesen Jōchi genannten Türbespannungen. Auch hier sehen Sie wieder das Prinzip des Rechteckes. Es tritt immer auf. Das nächste Bild bitte. Es tritt im Ganzen auf, in der Komposition der Tür selbst, wie auch dann in der Gestaltung, in den einzelnen Rechtecken der einzelnen Papierfelder. Das nächste Bild bitte. Ich habe hier ein Beispiel einer Wanddekoration, einer historischen Wanddekoration. Nur auch das nochmal als ein Beispiel, das ganz ähnlich, wie wir das in der Kleidung gesehen haben und in der Darstellung der Kleidung, dass auch da so etwas wie eine Regionalisierung auftritt, eine flächige Schichtung, dass unterschiedlich gestaltete Flächen einfach aneinanderstoßen und nur abgetrennt sind durch eine Linie. Und die Linie wird hier durch dieses Holzstück, das auch keinen geraden Verlauf nimmt, in dem Falle unterteilt wird. Das ist also ein Wandschmuck mit relativ einfachen Mitteln und trotzdem sehr heterogen erzeugten Wandflächen. Ich muss noch dazu sagen, dass uns diese Dekoration heutzutage vielleicht gar nicht so fremd erscheint, weil wir eigentlich das eher heutzutage gewohnt sind. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Gestaltungsprinzipien ja relativ spät in Europa eingeführt worden sind. Dass es also eine Entdeckung war, als Ende der 80er Jahre in Paris die Weltausstellung war und dann japanische Architektur und japanische Gestaltungsmechanismen allererst dem Abendland so frappant deutlich geworden sind, dass man dann grundlegende Gestaltungsmechanismen angewandt, übernommen hat. Das nächste Bild bitte. Das ist leider kein, ich entschuldige mich, das ist kein sehr gutes Foto, aber es ist sehr wesentlich, um zu sehen, wie der Blick aus einem traditionellen Zimmer im Grunde genommen auch nicht in die Tiefe führt, sondern er endet dann sehr schnell, man könnte fast sagen, in einem Bild von Natur. Es ist natürlich die wirkliche Natur, aber sie wird hier so eingebaut in die Zimmerdekoration, dass sie dann fast wie ein Bild, wie selbst ein Stück Kunst erscheint. Und die Natur schiebt dann meistens dem Blick einen Riegel vor. Es gibt dann irgendwelche Hecken oder Baumgruppen, die dann den Blick, anders denken Sie zum Beispiel an die Gestaltung von Versailles, wo gerade das Umgekehrte der Fall ist, wo der Blick in die Tiefe gezogen wird. Hier stößt der Blick gerade nur so weit, dass er noch die Natur erfassen kann und dann endet er bei ihr. Das Beispiel, das wir hier sehen, hat auch noch den Vorteil, dass man sieht, dass auch der japanische Wohnraum im Grunde genommen kein fixer Wohnraum ist, kein vollkommen fixer, sondern dass er Wandlungen, dass er Umbauten zulässt. denn die Wandflächen sind verschiebbare Rechtecke, wenn man auch wieder so will. Es gibt eine Durchlässigkeit der Wände. Es gibt nicht nur eben die Auflösung der Unterscheidung von Wand, Tür und Fenster, sondern auch, und dadurch wird diese starre Unterscheidung aufgehoben, Wände sind verschiebbar. Wände werden zu Türen, werden zu Einlässen und umgekehrt. Also man kann hier diese Wände, die hier nur links und rechts zum Teil zu sehen sind, kann man natürlich zuschieben und dann ist der Blick auf die Natur verstellt. Dann ist ein ganz anderes Raumgefühl entstanden. Also der Raum ist wandelbar, er hat eine bestimmte Flüchtigkeit und die Rechtecke, die zunächst eine, ja fast so etwas wie eine geometrische Feststruktur erscheinen, sind im Grunde genommen nur Kompositionsschema für eine übergeordnete Flüchtigkeit, für eine übergeordnete Unfixiertheit. Das ist übrigens ein ganz berühmtes Gebäude, das ist eine Sommervilla der Kaiser außerhalb von Kyoto, Katsura-Rikyo, das ist aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und zeigt auch in der Gartengestaltung sehr schön diese Prinzipien, die man hier jetzt zunächst in der Innengestaltung sehen kann. Wir kommen gleich auch zur Gestaltung von außen. Das nächste Bild, da ist schon ein Beispiel für die Außengestaltung da, so das ist ein Tempel aus der Tempelanlage von Nikko, das wird als der japanische Barock bezeichnet. Das ist eine Kunstrichtung, in der sehr üppig, mit sehr üppigen Stilmitteln, Sie sehen das an der Verwendung des Goldes zum Beispiel, an der Ausschmückung der einzelnen Details, dass hier sehr üppig mit gewissen Stilmitteln und Materialien umgegangen worden ist. Ich habe das Beispiel aus dem Grunde gewählt, weil gerade in dieser starken, üppigen Form trotzdem etwas nicht verloren gegangen ist, nämlich ein unwandelbares Grundschema. Das ist auch hier wieder die Schichtung und das sind auch wieder hier die Rechtecke. Sie sehen, dass es schon unten beginnt mit dieser Balustrade, mit diesem erhobenen Fundament. Das ist auch etwas sehr Typisches für das japanische Wohnhaus und für die japanische Tempelanlagen, für die japanischen Paläste. Das ist anders als in Korea oder in China, dass es keine feste Verbindung mit dem Boden gibt, sondern es ist aufgehoben. Also auch hier haben wir eine gewisse Fragilität, eine Flüchtigkeit, die nicht fest verankert sein lässt. Und dann natürlich die recht winklig gezogenen Linien, überhaupt die Betonung der Linien und der von ihnen eingeschlossenen Flächen und damit auch die Schichtung der einzelnen Lineamente. Hier kann man natürlich dann sagen, hier ist in der Tat mehr die Horizontale betont, aber man kann natürlich genauso gut eine Pagode als Beispiel nehmen, wo dann wieder die Vertikale betont ist. Insofern denke ich eben, dass eher ein grundlegenderes Merkmal ist sind diese Lineamente und die damit verbundene Schichtung, Aufschichtung, Staffelung. Das nächste Bild bitte. Das wirkt schon fast modern. Da hat also die moderne Architektur natürlich sehr viele Anleihen daraus bezogen, aus dieser Nüchternheit, aus dieser nüchternen Kombination von freien Flächen. Hier sind es Durchblicke, es sind keine Fensterbespannungen da. Und diese monochromen weißen Flächen und auch hier wieder die Betonung des rechteckigen, des linearen. Ein Haus in einem Park inmitten von Kyoto, ein kleiner Teich davor. Im Grunde genommen nichts Außergewöhnliches, aber gerade auch in dieser Alltäglichkeit kann man diese Gestaltungsmerkmale, denke ich, sehr gut sehen. Das nächste Bild bitte. Das ist ein klassischer Tempel in Nara, nur ein Ausschnitt, um nur deutlich zu machen, auch hier wieder der Kontrast zwischen, ein sehr starker Kontrast, zwischen Linie und weißer Fläche, eine ganz monochrome Fläche, noch dazu weiß. Und trotzdem ist es keine Fläche, die ein grelles Weiß hat, sondern auch hier, möchte man fast sagen, verliert sich das Licht darin. Und beachten Sie auch die weit auskragenden Dächer, die auch schon das Licht abhalten und Lineamente des Schattens auf die weißen Flächen zaubern. Also wir haben dann auch eine Abstufung die Farbe ist ja gar nicht existent im Grunde genommen, wir haben hier eine Abstufung von verschiedenen Tönen, von einem recht dunklen, nicht gerade schwarz, aber einem recht dunklen Braun bis hin zu einem nicht ganz klassischen Weiß.